Genau, wir sind im dritten Teil des Jakobusbriefes. Heute geht es um drei Themen: falsches Reden, falsche Weisheit und falsches Gebet. Genau. Und ja, es gibt ein bisschen Mahnung und Ermahnung heute Abend. Aber das tut ja vielleicht auch mal ganz gut, denn wir dürfen ja immer wissen, Jesus hat was Besseres für uns. Kapitel 3, Abvers 1. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet doch große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommen Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder und Schwestern. Ne? Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Bis dahin erstmal. Ja. Vers 1 wird daran erinnert, da werde ich jetzt nicht so viel zu sagen, dass Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Und es steht hier im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Zunge, also was wir mit unserer Sprache machen. Und darin ist eine gewisse Logik, weil der lehrt, natürlich sozusagen als Aufgabe hat, seine Sprache zu gebrauchen. Ja, und das, was ich hier gerade zum Beispiel mache. In der Hoffnung, dass das gut ist und dass ihr damit irgendwas anfangen könnt. Aber er sagt ja auch, wir, und damit denke ich, meint er alle, aber vielleicht auch insbesondere die Lehrer, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Ja. Es ist nie perfekt, auch wenn ein noch so gesegneter Lehrer was weitergibt. Deshalb immer alles schön selber durchlesen, so habe ich euch die Texte ja auch so schön abgedruckt. Alles prüfen und das Gute behalten. Wir hatten es ja letztes Mal mit dem Martin Luther, ne? Ein so genial, ein Genie, ja, der aber in Bezug auf den Jakobusbrief, haben wir ja gehört, das letzte Mal ganz komische Meinungen hatte, die man heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Er hätte den am liebsten aus der Bibel geworfen. Und da muss man einfach sagen, da hat er sich verfehlt, da war er in seiner Zeit, in seinen Fragestellungen gefangen und konnte nicht über seine eigene Denke hinaus denken, obwohl er das ja in anderen Bereichen durchaus getan hat. Wir alle verfehlen uns mannigfaltig. Das ist nicht so ermutigend, wenn man jetzt dran denkt, ach du meine Güte, ich möchte vielleicht auch mal was von Gottes Wort weitergeben, aber ich will ja nicht unbedingt ein strengeres Urteil noch erhalten. Ja. Aber ich denke, das spricht einfach an die Verantwortung dieses Lehrdienstes in der Gemeinde natürlich. Und wir wissen alle auch aus der Kirchengeschichte, es gab im ganzen Christentum auch immer schräge Auswüchse, Irrlehren, alle möglichen Sachen, die ja auch mal ins Land gebracht wurden, die für viel Probleme und Streitereien gesorgt haben. Ja, deshalb betet für eure Lehrer und Pastoren, ja, und betet auch, dass sich genügend Nachwuchs kommt. Auch da herrscht ein Fachkräftemangel, wie das heute so heißt. Ja, viele Freikirchen suchen händeringend Pastoren und Prediger und der Nachwuchs kommt kaum hinterher. Hat auch diese Altersgründe natürlich, wie in anderen Berufssparten auch, aber hat vielleicht auch damit zu tun, dass es eben eine verantwortungsvolle Aufgabe auch ist, die vielleicht nicht jeder machen will. Genau. Aber wenn einer eine Berufung hat, und das spreche ich hier einfach mal an, aus eigener Erfahrung, dann ermutigt doch die Leute. Die Berufung erkennt man daran, dass derjenige auch das Bedürfnis hat, was weiterzugeben aus dem Wort Gottes, dass er das irgendwie schätzt und gerne studiert. Und ja, da könnte ich euch jetzt Geschichten erzählen, ja, wie das bei mir auch war, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe da eine Leidenschaft für. Das ist die innere Berufung. Und dann muss natürlich die äußere dazukommen, dass andere dann auch sagen, ja, mach das mal, das bringt uns was. Ja, also andere, ja, es gibt auch Leute, die sind vielleicht zum Studieren geschaffen, aber können es nicht so gut weitergeben. Das ist immer schade. Und andere geben irgendwas weiter, ohne richtig studiert zu haben. Also es muss so beides gut zusammenkommen und bestätigt werden. Und dann gibt es da eine Berufung für diesen Dienst. Und ja, ermutigt da Menschen, wenn ihr seht, die haben das. Auch junge Leute, dass sie sich vielleicht trauen, da einzusteigen. Es braucht da viel Ermutigung, kann sich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. So, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema der Zunge, wie es hier heißt. Ja, er redet immer von der Zunge. Gemeint ist natürlich die Sprache. Es geht nicht um das Organ als solches. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Bibel gerne so Alterssprache verwendet. Jetzt keine medizinische Fachsprache oder archäologische Fachsprache oder naturwissenschaftliche Fachsprache, sondern die Bibel redet ganz normal in Alterssprache. Und damals war eben die Zunge sozusagen, ne, das Organ der Sprache. Das haben wir heute noch, wenn wir sagen, es liegt mir auf der Zunge, ja, oder haltet deine Zunge im Zaum, ne, das sind natürlich heute noch die Sprichwörter, wo klar ist, damit ist die ganze Sprache, das, was wir von uns geben, sprachlich, ist damit gemeint. Ja. Und er verwendet hier drei Bilder, um die Macht der Sprache sozusagen zu beschreiben. Das eine ist das mit dem Pferd, ja, also dass du ja lenken kannst. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geritten ist. Ja, dann hat man so zwei Striemen oder wie heißen die? Ne? Einen zieht man, wie heißen die? Zügel. Zügel, genau, danke. Ich bin noch nicht so oft geritten, aber schon drei oder vier Mal. So, man zieht dann da dran und dann geht das Pferd halt in die Richtung. Ne? Und dann zieht man an der anderen Richtung. Also man kann das Pferd halt lenken, ne? Wenn es sich denn lenken lässt, das habe ich auch erfahren. Wenn da irgendwo Gras wächst, dann so schön saftig, dann wird es auch schon schwer mit dem Lenken. Das ist das Bild hier, dass wir können so ein Pferd lenken durch diesen Zaum. Lenken wir quasi den ganzen Körper. Ja, wir ziehen ja nur am Kopf quasi, also, und wir lenken aber den ganzen Körper. Und das Prinzip ist hier immer, dieses kleine Organ hat Auswirkungen auf dein ganzes Menschsein, auf deinen ganzen Leib, auf alles. Ja. Dasselbe wie mit dem Schiff und dem Ruder, ja, dieses kleine Brett im Vergleich zu dem Riesenschiff, ja, das gibt die Richtung vor, steht so, fährt so, steht so, fährt so. Das heißt, mit diesem kleinen Teil hast du Einfluss auf das große Ganze. Ja, mit dem, was wir sagen, haben wir Einfluss auf unser ganzes Leben und auf das Leben von anderen. Und je verantwortungsvoller jemand in der Position ist, desto mehr Einfluss haben seine Worte auf, wie die Menschen denken und wie sie die Welt erleben und alles. Dasselbe ist mit dem Feuer und dem Wald. Ja, aktuelles Thema bei den ganzen Waldbränden ist immer die Frage, wie ging es denn los? irgendeiner hat die Zigarette in den Busch geworfen, es war nur ein kleines Feuerchen und dann steht der ganze Wald in Flammen. So kann es auch sein mit der Sprache, wenn einmal ein Gerücht in die Welt gesetzt worden ist es, oder ein Fake News oder sowas, dann ist es schwer, das wieder rauszubekommen und zu korrigieren. Also solche Macht hat die Sprache, die Zunge, wie der Jakobus sagt. Und wir sehen hier auch schön, dass der Jakobus, das hat mir auch schon an anderen Stellen, ist ein Weisheitslehrer. Ja, er steht sehr stark in der Tradition der alttestamentlichen Weisheitsliteratur, Sprüche, teilweise Psalmen, Prediger, diese Bücher im Alten Testament. Und ich habe hier mal ein paar dieser Sprüche aufgezeigt, einfach um zu zeigen, dass das Thema, was der Jakobus hier aufgreift, seine Verankerung dort in der Weisheitsliteratur hat. Jesus hat das ja auch öfters gemacht und hat diese weisheitlichen Dinge gesagt. Und die haben alle ihre Quelle im Alten Testament in der Weisheitsliteratur. Zum Beispiel Sprüche 18,21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie im Zaum hält, kann viel Frucht genießen. Das klingt auch ganz ähnlich. Sprüche 21,23. Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not. Sprüche 10,19. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Des Gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Des Gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. 12,18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Frage ist, zu welcher Gruppe wollen wir gehören? Was wollen wir, dass passiert? Wollen wir die Weise sein, die Heilung bringen mit ihren Worten? Oder wollen wir Toren sein, die Verderben bringen? Das ist eigentlich klar, denke ich. Ja. Jemand hatte mal gepredigt, das blieb bei mir so hängen. Möchtest du eine Segensspur im Leben hinterlassen oder eine Schleimspur? Die Schnecke. Genau. Ja, aber warum ist die Zunge so? Warum ist es so, dass wir manchmal Gutes von uns geben und manchmal weniger Gutes? Und Jesus hat ja darauf verwiesen, dass alles aus unserem Innern herauskommt. Ja, das Böse kommt letzten Endes auch aus unserem Innern. Wir suchen die Quelle des Bösen oft da draußen in der Welt, die Ungerechtigkeiten und so weiter. Es gibt natürlich auch alles, in keine guten Settings, kann das Böse gut gedeihen, muss man auch was gegen unternehmen. Aber die eigentliche Quelle ist das verdorbene menschliche Herz. Und man mag sich ein bisschen über den Ton des Jakobus wundern. Manch einer hat auch schon bezweifelt, ob der Jakobus überhaupt zu Christen spricht, ja? Mit so drastischen Worten. Ja? Und da gab es immer mal so Theorien, dass das eher eine evangelistische Schrift an Nichtchristen ist. Aber da gibt es, wenn man das genau liest, ist eigentlich ziemlich deutlich, nein, er schreibt, wie am Anfang genannt, an die Gemeinden in der Zerstreuung, er schreibt an Gemeinden. Und jeder, der ein bisschen länger in Gemeinde ist, hat das sicher auch schon mal erlebt, dass wir auch als Christen immer noch mit unserer Sprache kämpfen. Ja? Es kommen schöne, ermutigende, erbauende Worte von uns, aber halt auch nicht immer. Ne? Sondern auch in der Gemeinde gibt es diese Gerüchte, die Lästereien, eventuell Beleidigungen, manchmal fromm verpackt. Es ist einfach, das, was in uns ist, kommt raus. Und wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten haben, zum Beispiel wenn wir gestresst sind, egal durch was, ich habe das oft beobachtet, dann dachte man, was ist denn jetzt mit dem los? Ach, dann hat man erfahren, okay, der hat Probleme auf der Arbeit oder in der Familie. Ja, hat sich dann aber in der Gemeinde war dann auf einmal alles doof, so von 0 auf 100. So, was ist, dann hab ich, inzwischen habe ich gelernt, okay, guck dir mal den ganzen Menschen an, vielleicht ist das Problem gar nicht so sehr in der Gemeinde, sondern es ist irgendwas anderes. Oft war es so, dass dann, dass wenn in uns irgendwelcher Frust ist, irgendwelche Unaufgearbeiteten Sachen, irgendwelcher Unfrieden, irgendwelcher Groll, Zorn, so dann, normalerweise beherrschen wir uns, aber ab und zu kommt es raus. Deshalb ist es so wichtig, Jesus in unser Innerstes reinzulassen. Und genau, er schreibt so ein bisschen auf die Spitze und dann denke ich, er redet wirklich zu Christen. Er sagt, mit ihr loben wir den Herrn und Vater, um ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bilde Gottes gemacht ist. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Und dann aber hier das klare Wort, was man fast als Überschrift über das ganze Kapitel nehmen könnte. Das soll so nicht sein, liebe Brüder. Das heißt, was der Jakobus macht, ist, er zeigt ein bisschen so, wie es in der Welt läuft und macht dann deutlich, das muss in der Gemeinde anders laufen. Ja, wir sind da anders. Wir sind nicht so. Wir waren so. Wir sind nicht so. Wenn wir noch so sind, dann soll das nicht so sein, liebe Brüder. Ja, lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen. Hier ist die Logik, guck mal, in dir ist doch Jesus, ja? In dir lebt der Heilige Geist. Wie kann daraus eigentlich irgendwie was Bitteres fließen? Ja? Das passt doch nicht zusammen. Das ist doch nicht so. Das ist seine Botschaft. Ja? Der Feigenbaum kann keine Oliven bringen. Der Feigenbaum bringt Feigen. Und Jesus hat ja gesagt, wir werden Frucht bringen. Und das wird auch mit unseren Worten so geschehen. Ich habe hier mal ein Zitat. Jakobus sucht also eigentlich nach Stimmigkeit. Er will, dass die Menschen Jesus durch und durch nachfolgen, dass sie Menschen sind, die ausschließlich segnen, nicht, dass sie segnen und fluchen. Er setzt hier einen hohen Standard, aber wir sollten nicht weniger erwarten, wenn das Evangelium tatsächlich die Botschaft von der Errettung ist. Die Gefahr besteht wie immer darin, dass die Menschen die Teile der Botschaft herausgreifen, die sie wollen. Die echten Herausforderungen lassen sie stillschweigend beiseite. Aber das geht nicht. Die Quelle muss gereinigt werden, damit ihr ausschließlich frisches Süßwasser entspringt. Dafür brauchen wir Hilfe. Glücklicherweise bietet das Evangelium diese Hilfe an. Jetzt kommen wir zu der praktischen Frage, wie kann unsere Sprache heiliger und erbauend werden? Und hier möchte ich mal einen kurzen Exkurs in den Römer machen zu zwei Versen, die euch gut bekannt sind, wenn ihr schon länger hier in der Gemeinde seid. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass ihr durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wenn wir jetzt mal versuchen, das hier in Verbindung zu bringen, mit dem, was der Jakobus sagt. Paulus sagt, dass ihr eure Leiber hingebt, dass ihr eure Körper hingebt als ein Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal macht. Man kann das nämlich tatsächlich mit seinem Körper tun. Auch mit dem Sprachapparat. Ne? Und man kann es auch in anderen Bereichen tun. Ja? Wer Probleme hat im Essen, der kann beten, danke Gott, dass ich diese ganze Verdauungsorgane habe und dass es mir schmeckt und so, aber ich bringe dir das, dass ich vielleicht manchmal zu viel oder zu wenig oder dass ich da keine Disziplin habe, ich bringe dir das, aber ich geb dir meinen Magen und alles mal hin. Im Bereich der Sexualität genauso, ne? Also man kann mit Gott drüber reden, ja? Der weiß ja, wie wir geschaffen sind, ne? Der hat das alles in uns installiert, die ganzen Apparate und Hormone, sag ich mal, ja. Also man kann mit ihm darüber reden und das auch mal ganz bewusst Gott hingeben, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Vielleicht mögt ihr mal Vorschläge machen, wie man da beten könnte in Bezug auf die Sprache, auf die Zunge. Wie könnte man da beten? Genau, meine Zunge soll unter die Herrschaft deines Heiligen Geistes kommen, zum Beispiel. Genau. Ja, super. Das sage ich, das sagt Gott, das Gegenüberstellen. Ja, sehr gut. Dann heißt es ja auch, damit ihr prüfen könnt, am Ende des Verses von Römer, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Genau, dass wir zum Beispiel uns so typischer Gedanken bewusst werden, die wir so denken. Ja, das sage ich, aber was sagt denn Gott eigentlich? Ne? Das werden wir nachher auch mit dem Neid mal durchexerzieren. Kommt noch. Genau, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, das wäre das, dass man Gott bittet, schenk mir deine Gedanken, ja, schenk mir deine Sichtweise, veranker das in mein Herz. Ich will Menschen nicht so sehen, wie ich sie immer gesehen habe. Ich will sie mal so sehen, wie du sie siehst. Ja, ich will Situationen nicht immer so nach dem beurteilen, was ich so gelernt habe, sondern will mal wissen, wie du das siehst. Dass man Gott einlädt in die eigene Gedankenwelt, weil die prägt dann auch unsere Sprache. Mhm. Genau, ich habe da ein paar Vorschläge gemacht. Also erstens Hingabe des ganzen Körpers, habe ich schon gesagt. Bitte um Erneuerung der Gedanken, auf dass das Gute in uns sich in Worten findet. Genau, wir müssen einfach auch davon ausgehen, das Gute ist ja da und diese Unterscheidung, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, das ist, denke ich, was, wo man so hineinwachsen kann, mehr und mehr, auch in der Gemeinschaft. Weil oft können die anderen, jeder sieht ja die Dinge auf seine Weise und die anderen, wir merken, aha, das ist interessant, wie der das jetzt sieht. Ja? Wir sind vielleicht voller Sorge über eine Situation, da ist da einer, der sieht das ganz nüchtern und der macht sich gar nicht so eine Sorge. Und dann ist es interessant, wie sieht der das denn? Wie kann der in so einer Lage jetzt auf Gott vertrauen? Ich kann es offensichtlich noch nicht, der andere kann es. Dann können wir auch voneinander lernen. Das ist ganz wichtig, dass wir darauf offen sind. Das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, der hier beschrieben wird. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also es ist wunderbar, wenn wir alle um Sonntag um 10.30 Uhr in der Kirche sitzen. Aber der Gottesdienst, von dem Paulus hier spricht, ja, der geht 24 hours. Das geht eigentlich immer so, dass wir darauf achten, was denke ich denn da jetzt eigentlich? Ja, was gebe ich denn da von mir? Und was denkt Gott, dass ich mir das erneuere? Und da hilft so eine kleine Gegenüberstellung sicher sehr gut. Was denke ich? Was denkt Gott? Was ist typisch für meine Denke? Was ist typisch für Gottes Denke? Und das Dritte, bekenne die Möglichkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, bevor du sprichst. Es gibt ja Menschen, die sind impulsiver als andere. Also bei manchen kommt es schneller raus, sage ich mal. Ja? Und das ist ja auch total in Ordnung, weil auch das Gute kommt dann vielleicht schneller raus. Wenn Menschen so herzlich sind, so spontan herzlich sein können, das kann man nicht unterdrücken. Und trotzdem hat jeder von uns eine Verantwortung auch für das, was er von sich gibt. Manchmal denken wir, wir hätten die Verantwortung nicht, wenn wir in einem Streit sind oder irgendwas nicht ausstehen können. Und wir meinen, unser Ärger würde uns sozusagen legitimieren, dass wir dann auch mal Böses sagen können, weil der andere hat uns ja verärgert. Ja? Und da sowas müssen wir aufpassen. Es ist sicher gut, mal seine Gefühle auch auszudrücken oder zu sagen, was einem da stört. Aber wir haben ja doch irgendwie immer einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Na, es kommt ein Reiz, da sagt jemand was Blödes. Und dann kommt meine Reaktion, ich halte voll dagegen, ja, und sage auch was Blödes. Aber dazwischen war dieser kleine Raum. Manchmal fühlt er sich sehr klein und eng an, gerade wenn es sehr emotional zur Sache geht. Aber er ist eigentlich immer da. Manchmal wenn wir nicht so emotional sind, dann spüren wir den Raum. Können wir, will ich das wirklich so sagen? Wenn mehr Emotionen da sind, wird der Raum kleiner, aber er ist immer da. Wir haben immer einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und in diesem Raum können wir Gut und Böse unterscheiden. Beim Schreiben müsste das eigentlich einfacher sein. Lies dir Geschriebenes nochmal betend durch, bevor du es sendest. Nun kann ich aber aus Erfahrung davon sprechen, das macht auch nicht jeder. Ja? Und ich habe mich da auch schon vergangen. Ja? Also was ich da manchmal für E-Mails bekommen habe, also das ist schon, also da könnte ich jetzt auch wieder Geschichten erzählen. Nicht so sehr hier in der Gemeinde. Gott sei Dank ich weiß nicht, warum das hier nicht so stark ist, aber ich freue mich, ja, das ist so 10-seitige E-Mails gibt mit allem, was ich schon immer mal auszusetzen hatte und völlig unüberlegt und völlig unkonstruktiv. Wirklich, also jeder Leiter freut sich, wenn jemand auch Probleme sieht und er macht vielleicht Vorschläge, wie die gelöst werden können. Ja, das ist ja super, ja. Weil man sieht die vielleicht auch und denkt, ja genau, der hat jetzt recht. Wenn es in einem Mitdenken, in einem konstruktiven Tonfall geschrieben ist, aber ich rede von solchen E-Mails, wo man das Gefühl hat, man ist jetzt der Mülleimer für den Frust von irgendjemand und dann ist immer die Frage, lese ich mir das wirklich alles durch? Muss ich darauf jetzt antworten? Ja. Also liest dir Geschriebenes nochmal betend durch, bevor du es sendest. Auch das ist bei diesen WhatsApps und so, bei diesen modernen Sachen, ist das ist so schnell geschrieben, ja? Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Ne? Das geht so schnell, zick, 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 hat man schon geantwortet. Aber auch da haben wir einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Jetzt noch ein paar Zitate zur Ermutigung. Nelson Mandela. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Lächeln oder ein Wort der Ermutigung die Dunkelheit erhellen kann. Mutter Teresa. Nimm dir Zeit, um freundliche Worte auszusprechen. Sie können kurz sein, doch ihr Echo ist unendlich. Jetzt habe ich selbst mal versucht, eins zu formulieren. Ermutigende Worte sind oft Mangelware, aber wir haben in Jesus eine Fülle des Guten, das wir in Worten weitergeben können. Und noch vom N.T. Wright, den ich hier schon öfters zitiert habe. Jede Vorspiegelung von Frömmigkeit, die nicht zu einem ernsthaften Überarbeiten der Redegewohnheiten führt, ist eine Mogelpackung. Das ist ein zentraler und entscheidender Teil dessen, was es heißt, wahrhaftig Mensch zu sein. Aber ganz im Stil des Jakobus, schreibt er. Ja, gut. Wollen wir ein bisschen üben? Sag doch mal deinem Nachbarn was Ermutigendes. Tut euch doch gerade zu zweit zusammen oder zu dritt oder so. Und lass einfach mal spontan irgendwas Ermutigendes raus. Keine Scham, wenn es nicht klappt. Ich sehe, ihr seid richtig gut da drin. Wunderbar. Ja, kennt ihr das? Die Welt ist voller Menschen, die immer nur Probleme reden und immer nur schwarz sehen und immer nur... ja, lästern oder Negatives von sich geben. Und wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Ja, ihr seid richtig gut da drin. Kaum zu bremsen. Okay. Gut, ja, vielleicht kommen wir so langsam zum Schluss, obwohl ich das ich kaum traue zu unterbrechen. Noch ein Tipp für den Alltag. Weiß nicht, vielleicht macht ihr das ja schon. Wenn ihr morgens sowas wie eine stille Zeit oder Gebetszeit oder sowas macht, es kann ganz cool sein, sich morgens schon mal zu überlegen, wem begegne ich heute eigentlich? Ja, Arbeit, Schule, was auch immer, privat. Und schon mal für die Menschen zu beten und vielleicht fällt einem auch was Ermutigendes für sie ein. Und das dann einfach im Laufe des Tages versuchen weiterzugeben. Das macht den Tag spannend, genau, und auch schön, ja, und die Menschen brauchen es, ja, die Menschen brauchen das, wir alle brauchen das und ja, lass es fließen, es sind nur Worte, aber wir haben ja gehört, wie viel sie ausrichten können, ja, negative Worte genauso wie positive Worte, ja. Wenn du, vielleicht kennst du so eine Situation, wo du vielleicht sehr entmutigt warst. Dann kommt da irgendeiner und sagt nur so eine klitzekleine, ermutigende Sache zu dir und der Tag ist irgendwie gerettet. Ja. Vielleicht kennt ihr das. Wollen wir nicht solche Leute sein? Das ist die Macht der Zunge. Genau. Die Fehlersucher, ja, ja. Mhm. Genau, ja. Genau, ja, ist die Frage. Obwohl es ja auch mal gut sein kann, einen Fehler zu finden, aber wir wissen alle, was du meinst. Genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Gerade wenn jetzt jemand ein bisschen strenger ist oder so, ne, ist natürlich auch, kann ja auch sehr hilfreich sein, auch in manchen Berufen. Aber gerade wenn jetzt so ein strenger Lehrer einen mal lobt, ne? Das vergisst man nicht, ne? Also er muss es aber dann auch tun, der. Wenn einer immer nur streng ist, das ist dann auch nicht so gut. Okay, ja. Genau, genau. Es gelingt nicht immer, ja. Aber der Wille ist da und das Potenzial ist auch da, genau. Aber natürlich, es gelingt nicht immer, ja. So. Und wie gesagt am Anfang, wir alle verfehlen uns mannigfaltig. Das ist normal, da müssen wir von ausgehen und uns immer dann freuen, wenn es anders ist. Immer dann, wenn Jesus zum Zug kommt, wenn der Heilige Geist irgendwie was macht. Immer dann, wenn wir das überwinden. Es gibt Leute, die kommen aus Familien, da wurde nur gelästert und nur negativ alles gesehen. Ja. Und das ist schwer, sowas loszuwerden. Ja. Das ist ganz schwer, weil man ist ja in den Gedanken so geprägt worden. Die sind ja innen drin. Man hat gelernt, immer das Schlechte zuerst zu sehen, immer die Probleme zu sehen, immer zu jammern, immer in Opferrollen zu gehen. Man hat es ja tief verinnerlicht, wenn zum Beispiel die ganze Familie so drauf ist. Ja. Und da rauszukommen, das ist echt nicht leicht, aber so soll es nicht sein. Das muss man sich dann immer wieder sagen. Die Prägung will ich loswerden. Und dann, ich kann nur einen Tipp geben, sucht euch ermutigende Leute, versucht euch mit denen zu umgeben, die das anders machen. Ne? Die Probleme lösen, anstatt nur zu jammern. Die Leute segnen, anstatt nur zu fluchen. Ja? Solche Leute, und dann, man kann sich ja auch neu, wirklich neu prägen lassen und alles einfach mit Gott besprechen. Genau. Und einfach sagen, nee, so will ich jetzt auch nicht mehr reden, wie ich das immer gelernt habe. Das hat ein Ende. Okay, wir kommen zur, das war jetzt die falsche Rede und wie wir sie überwinden können. Jetzt kommen wir zur falschen Weisheit. Wir hören wieder den herausfordernden Jakobus ab Vers 13, Kapitel 3. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Daimoniodes auf Griechisch, dämonisch. Denn wo Neid und Streit sind, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Genau. Also eine Werbung für die Weisheit von oben. Ja. Von oben ist klar die göttliche Weisheit. Ja. Und hier auch wieder sein Hinweis in Vers 13. Zeig es mit deinem Lebensstil, wenn du glaubst. Ja. Das ist ja sein großes Anliegen vom Jakobus. Ne. Du sagst, du glaubst? Ja, dann zeig's auch. Zeig es mit deinem Lebensstil. Zeig es mit deinem guten Wandel und deinen Werken in Sanftmut und Weisheit. Ja, ja, und jetzt wieder die Herausforderung. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Neid ist immer so ein Thema, wo es bei mir irgendwie anspringt. Ich weiß gar nicht warum, aber das finde ich immer total spannend. Ja, weil ich denke, das ist schon auch ein großes Thema. Niemand redet gerne drüber, aber irgendwie kennt es auch ganz viele. Und es ist ein Problem, gerade auch in Gemeinde, wenn wir dem Raum geben. Und Neid hat auch was wieder mit den Gedanken zu tun, die wir so denken, den typischen Lebenslügen. Und ich habe mal ein paar aufgelistet, Lebenslügen, die zu Neid führen. Da will ich mal jetzt ein bisschen drauf rumreiten, dass wir mal ein Thema vertiefen. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Diese Lebenslüge beinhaltet den Glauben, dass das Leben anderer immer besser und erfüllter ist als das. Ja, also das ist, wir müssen erkennen, dass sowas eine Lüge ist. Ne? Weil wie kann man zwei Leben miteinander vergleichen? Wie will man das, das geht doch gar nicht. Ja? Der eine hat ja eine ganz andere Lebenssituation und auch eine Riesengeschichte hinter sich. Du weißt gar nicht, was der da auch schon erlebt hat und durchgemacht hat. Und also wie will man zwei Leben miteinander vergleichen? Jeder hat auch eine andere Bestimmung, Berufung, andere Möglichkeiten. Das kann man gar nicht. Ne? Und die Idee ist ja dann so, irgendwie, das ist so typisch Mensch. Ne? Damit hat der Teufel schon Adam und Eva geködert. Ne? Sollte Gott nicht gesagt haben, ist es nicht doch besser, du isst auch mal von diesem Baum. Ja, verpasst du nicht was? Ja, sollte Gott dir nicht was vorenthalten und so weiter. Zweitens, Erfolg und Glück sind nur den anderen vorbehalten. Muss man immer mal überlegen, habe ich so einen Spruch schon mal gehört? Hat mich das geprägt? Habe ich sowas schon mal gedacht? Ja, das sind die anderen, die da funktioniert anscheinend immer alles. Ne? Nur bei mir nicht. So eine Einstellung des Verlierers, des Verlierers. Dabei, was ist denn Erfolg und Glück? Ja. Und wieso, es ist total unlogisch, wenn man darüber nachdenkt. Erstens ist es ja sehr subjektiv, was Erfolg und Glück ist. Ja. Der einen macht es glücklich, wenn er sich eine Bockwurst reinziehen kann und der andere braucht halt das Wachtelhuhn, aber was ist Erfolg und Glück? Ne? Also diese Überzeugung führt dazu, dass man den Erfolg oder das Glück anderer als etwas betrachtet, das man selbst nie erreichen kann. Schlecht. Ja. Muss man ablegen. Führt nur zu Neid, bringt überhaupt nichts. Ja. Und zu Passivität auch noch. Genau. Drittens, ich verdiene mehr Anerkennung und Belohnung. Diese Lebenslüge beinhaltet den Glauben, dass man selbst mehr Anerkennung, Belohnung oder Erfolg verdient als andere. Warum eigentlich? Warum sollte man mehr Anerkennung, und weil man sich mehr eingesetzt hat und die anderen alle nur auf der faulen Haut liegen, oder weil man mehr gespendet hat und die anderen alle so knausrig sind? Warum sollte man mehr Anerkennung und Belohnung? Also wenn man über diese Dinge mal so richtig nachdenkt, dann merkt man, tatsächlich, das ist totaler Unsinn. Ja. Genau. Und natürlich der größte Unsinn Nummer 4, ich bin weniger wert als andere. Wie kommt man denn auf die Idee? Ja. Weil einem die Eltern das so gesagt haben? Weil vielleicht der große Bruder, die große Schwester der Held war, während du so ein bisschen das Anhängsel gewesen bist? Ja. Oder der Stille, der dann nicht so gefeiert wurde? Wie kommen wir auf so Ideen? Ja. Ich bin weniger wert als andere. Diese Überzeugung führt dazu, dass man sich selbst als minderwertig im Vergleich zu anderen betrachtet. Riesenthema. Und fünftens, ich muss perfekt sein, um glücklich zu sein. Das ist ja der absolute Sklaventreiber. Ja. Ja. Ich muss perfekt sein, um glücklich zu sein. Das ist das Rezept zum Unglücklichsein, weil wir einfach nicht perfekt sind. Aber es ist auch sehr verbreitet. Diese Lebenslüge beinhaltet den Glauben, dass man nur dann glücklich sein kann, wenn man perfekt ist oder bestimmte Maßstäbe erfüllt. Sehr verbreitet. In Deutschland angeblich sehr verbreitet auch. Ne? So, in bestimmten Berufen ist Perfektionismus ganz gut, aber in den allermeisten Lebenssituationen ist es eine Falle, weil wir eben nicht perfekt sind. Ja. Und weil man dann ja ständig sich selbst enttäuscht. Ja. Und die anderen, die sind dann anscheinend perfekt, die sich da auf Instagram so schön perfekt in Szene setzen können. Die sind perfekt, ne? Die sind im perfekten Urlaub, die haben sich das perfekte Auto gekauft und so weiter. Naja. Also Neid ist oft die Quelle von Streit, das ist schon die alte Geschichte mit Kain und Abel, die ja richtig drastisch ist, die endet darin, dass ein Bruder den anderen erschlägt. Und man fragt sich schon, was ist los mit uns Menschen, warum denkt denn jetzt der eine, also vom einen wurde das Opfer, vom Abel wurde das Opfer angenommen und vom Kain nicht, ne? So was, und von Gott. Und dann wurde der Kain so zornig darüber, ja, neidisch, dass das Opfer vom Bruder angenommen wurde und seins nicht, dass er seinen eigenen Bruder erschlagen hat. Warum hat er nicht einfach gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, warum Gott mein Opfer nicht gefallen hat, aber ich freue mich mit meinem Bruder, dass sein Opfer angenommen wurde. Ne? Ich meine, das wäre eigentlich ganz sinnvoll gewesen, aber so ticken wir Menschen eben nicht. Wir vergleichen uns, wir sind in solchen komischen Konkurrenzdenken drin. Und wenn ich gewinne, also der andere muss verlieren, damit ich gewinne sozusagen. Ja, dabei ist es in den meisten Lebenssituationen ja so, dass wenn der eine gewinnt und der andere auch gewinnt, haben beide gewonnen. Okay, welche biblischen Wahrheiten können wir diesen Lebenslügen entgegensetzen? Jetzt seid ihr wieder dran. Sollen wir mal ein bisschen geistlich kämpfen mit solchen alten Geschichten? Ja. Man muss auch gönnen können. Ist zwar kein Bibelzitat, aber der Opa hat recht, genau. Man muss auch gönnen können. Genau, ja, ja. Gunst, ja. Ja, wir sollten froh sein mit dem, was wir erhalten, genau. Und nicht das bekommen, was wir verdienen. Oh, das hätte dem Jakobus auch gefallen, genau. Ja, Dankbarkeit, genau. Dankbarkeit richtet den Blick auf das, was man hat und vergleicht nicht mit dem, was man nicht hat. Du weißt es nicht, genau. Wir sehen ja immer nur von einem Mensch, was er gerade präsentiert. Ja, du weißt ja gar nicht, wie es dem nachts geht oder so. Ne? Wir denken dann, oh, die erfolgreichen Menschen, die Stars und so. Aber du weißt ja nicht, wie viele Pillen die brauchen, um einschlafen zu können oder irgend sowas. Ja? Also, ja, genau. Und ja, also es gibt eine Menge in der Bibel, was uns da helfen kann. Alles, was uns zur Dankbarkeit führt, auch alles, was uns dazu führt, unsere Identität in Jesus wirklich festzumachen, wer wir aus Gottes Sicht sind, ja, geliebt, ein Kind des Höchsten, gut geschaffen, erlöst, unsere Sünden können wir ans Kreuz bringen jederzeit, ja, wir müssen nicht mehr Angst haben vor unseren eigenen Macken und Sünden und können sie jederzeit ans Kreuz bringen, wir erleben Veränderung, der Heilige Geist, ja, der im Alten Testament nur auf Priestern, Königen und Propheten war, so der auf ihnen, der ist jetzt in uns, ja. Also es ist ja unfassbar, ja, also der war immer nur auf denen, ne? Jetzt ist das Neue Testament spricht eine ganz andere Sprache, er ist in uns, ja, er verwandelt uns, macht uns Christus ähnlicher. Ich denke mir immer so, wie kann man neidisch sein auf irgendjemand, der Jesus nicht hat, ja, und sei der noch so erfolgreich, ja. Also wenn, dann können wir vielleicht noch neidisch sein auf jemanden, der Jesus hat und dann auch noch mehr Erfolg in der Welt als wir. Aber das ist auch wieder unlogisch, ja, weil wir geistlich gesehen sind wir dasselbe. Ne? Wir sind genau dasselbe. Jesus lebt in uns, wir haben nur andere Verhältnisse in dieser Welt und so. Aber das ist alles zweitrangig. Das ist alles vergänglich. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtig sind, wer wir sind in Jesus. Also alles das hilft, diese Dinge zu überwinden. Genau. Vers 16, wo Neid und Streit ist, da ist Unordnung und lauter böse Dinge. Bei dem Wort Unordnung habe ich irgendwie dran gedacht, ja, das ist so. Wenn eine Gruppe oder Gemeinschaft von Neid und Streit bestimmt ist, dann gibt es immer so ein Chaos und irgendwie funktioniert nichts. Ja. Irgendwie gibt es immer Missverständnisse und Fehlkommunikation. Und das ist ganz interessant, ich habe da mal so ein Buch, das habe ich auch hereingeschrieben, gelesen, Schnelligkeit durch Vertrauen. Das hat der Stephen Covey geschrieben, das ist eigentlich so ein Buch für so Firmen und Organisationen und so. Und da geht es darum, dass er einfach sagt, man muss eine Vertrauenskultur schaffen, weil das dann arbeiten alle viel besser und schneller. Ja? wenn es keine Vertrauenskultur gibt, dann kostet alles viel zu viel Zeit. Du musst so viel Energie zum Beispiel immer auf Kontrolle aufwenden. Ne? Du musst immer alles kontrollieren, ob die Leute das auch richtig machen. Wenn Vertrauen da ist, dann geht man davon aus, der andere macht das schon ganz gut. Und dann ist alles unkomplizierter. Dann ist die Kommunikation ist unkomplizierter. Dann ist alles einfacher und es geht alles schneller. Und seine Logik in diesem Buch ist, na, letzten Endes macht dann deine Firma mehr Profit. Also sorg dafür, lieber Chef, dass du eine Vertrauenskultur etablierst. Ich habe das mit großem Vergnügen gelesen. Und habe dann auch eine Der hatte immer so Prinzipien und dann habe ich immer versucht, die Prinzipien auch in der Bibel zu finden. Und siehe da, ich habe für alle Prinzipien auch einen Bibelvers gefunden. Also es ist alles biblische Weisheit, ja, nur dass er es anders verpackt hat für die Businesswelt sozusagen. Und das ist so, ja. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Es lohnt sich, Neid und Streit zu überwinden, weil das, dann ist das Leben einfacher, dann sind unsere Ehen einfacher, unsere Familien, unser Gemeindeleben, unsere Gruppen. Es wird alles einfacher, wenn das überwunden wird, ja, weil das so viel negative Energie ist und so viel uns auch so viel kostet. Ja. Da sagen wir dann, oh, das ist anstrengend, ich mache meinen Job eigentlich ganz gerne, aber das Team, in dem ich da bin, das ist so anstrengend. Wie oft habe ich das schon gehört? Ja, die Leute machen eigentlich ihren Job gerne, aber ihren Burnout haben sie nicht wegen der vielen Arbeit bekommen, sondern wegen der ganzen Streitereien und Kritik und Entmutigung, die da läuft. Ja. Also das ist das Ding. Und wenn wir es schaffen, da einen Unterschied zu machen und wirklich eine Kultur des Vertrauens aufbauen können, dann weicht diese Unordnung, von der hier auch die Rede ist, und lauter böse Dinge. Genau, er drückt sich ja sehr drastisch aus, indem er sagt, diese Weisheit, ja, diese Neid- und Streiteinstellungen, das ist irdisch, niedrig und dämonisch. Ja, teuflisch hat der Luther übersetzt, wörtlich steht da dämonisch. Ja. Das heißt, diese Lügen, die wir eben gelesen haben und noch viele andere, man muss sich klar machen, dass letzten Endes freuen sich die Dämonen, wenn wir sowas glauben. Ja? Die Dämonen freuen sich, wenn du Sachen glaubst, die deinen Selbstwert runterziehen oder dich neidisch machen oder dich in eine Opferrolle stecken wollen. Das ist wirklich ernst zu nehmen, ja? Eine ernstzunehmende Diagnose. Wir verpacken die Dinge manchmal so süß in irgendwelchen Sprüchen. Dabei dürfen wir auch dem wirklich entgegensehen und sagen, das ist nicht mehr das, wo wir hingehören. Das ist irdisch, niedrig und teuflisch. Ja, das ist nicht gut. Aber es gibt auch die Weisheit von oben. Die ist lauter, friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Also genau das Gegenteil. Ist ja auch logisch, ja, das, was Jesus bringt, ist genau das Gegenteil von dem, was die Dämonen uns gerne eintrichtern wollen. Ja. Nur mal so, um die Ernsthaftigkeit dieser Dinge zu betonen. Das heißt, wenn wir noch leiden an Neid, Streitsucht, Ärger, den wir nicht unter Kontrolle haben oder so etwas, dann ist das ist schlimm, ja. Das ist, ne, also wenn wir vom Arzt die Diagnose bekommen, dass wir eine schwere Krankheit haben, dann ist das schlimm. Ja. Und genauso müssen wir eigentlich sagen, okay, wenn ich immer noch Neid, immer noch Streit, immer noch diese Bitterkeit oder sowas in mir habe, ich muss das mit Gottes Hilfe irgendwie unter die Füße kriegen. Ich brauche Erneuerung und es ist ja alles da, damit das geschehen kann. Noch ein Zitat von dem Wright: Die Herausforderung für Gottes Volk besteht dann jedoch darin, in der Lage zu sein, die Wahrheit darüber zu sagen, wie die Welt ist und wie böse Menschen sich verhalten, ohne in ständiges Murren zu verfallen und insbesondere ohne zu Menschen zu werden, deren Anschein von Weisheit darin besteht, scharfe Worte zu allem und jedem finden zu können. Immerhin gibt es in der Welt noch ganz viel Schönheit, Liebe, Großzügigkeit und reine Güte. Diejenigen, die Jesus nachfolgen, sollten diese Dinge nicht nur feiern, sondern auch dazu beitragen. Wie das Sprichwort sagt, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Jetzt gehen wir schon mal ein bisschen in Kapitel 4, weil wir haben ja nächste Woche schon den letzten Abend. Ich will ja eigentlich alle 5 Kapitel machen, deshalb gehen wir da schon mal ein bisschen rein, zumal er sich hier immer noch auf den Streit bezieht. Falsches Gebet. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Und nochmal mit den Worten vom Anfang, so soll es nicht sein. Ja. Er beschreibt hier, wie die Welt ist, ja, und sagt, wenn ihr immer noch so drauf seid wie die Welt, ja, woher kommt das denn? Ja. Er sagt, ihr habt das noch nicht unter Kontrolle, ihr habt es nicht besiegt. Ja, das ist immer noch da. Ihr seid begierig und kriegt ihr doch nichts. Ja. Ihr mordet und neidet und gewinnt dabei nichts. Ja, also ich frage mich, was in der Gemeinde los gewesen ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber das ist ja schon bei Paulus so, der spricht Dinge an, da denkt man, ach meine Güte. Okay, also die Heiligen von damals, ne, die voll den Heiligen Geist in Erweckung und alles erlebt haben, da gab es auch diese typisch menschlichen Probleme, sage ich mal. Ja. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das ist ja auch interessant. Ich lese es mal nicht so sehr als eine Ermahnung, ja, sondern es ist eine Chance. Wenn wir darum bitten, das sagt er ja im ersten Kapitel, wer um die Weisheit bittet, ja, dem wird Gott sie gerne geben. Ja. Das ist ja das Ding. Und hier sagt er, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Vielleicht spricht er bestimmte Personen an oder hat bestimmte Personen im Blick. Und er sagt, ihr bittet auch nicht. Oder wenn ihr bittet, ja, dann bittet ihr auch noch in falscher Absicht, in übler Absicht. Das wäre dann eben ein falsches Gebet, ja, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ja. Also können wir uns ausmalen, was das für Gebete waren, ja, die ihr vielleicht da mitbekommen habt. Gebete aus einem schlechten Motiv heraus oder aus dem Stolz heraus, so wie der vielleicht der Pharisäer gebetet hat, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Ne? Ja, genau. Ja, und der andere sagt nur einfach, hilf mir Gott. Und ja, ist klar, wer besser gebetet hat. Genau. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Und wenn wir beten, dann können wir auch mal, wir können ja auch da mit Gott drüber reden und sagen, Gott, hilf mir, dass ich auch für die richtigen Sachen irgendwie bete. Ja. Vielleicht bete ich ja irgendwie auch komische Dinge, ja. Wo es eigentlich nur um mich geht und so. Dass ich endlich bekomme, wo ich denke, was ich bräuchte und so weiter. Und dann lesen wir, trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Also Gott weiß ja sowieso besser, was wir wirklich brauchen als wir und so. Ne? Also dass wir auch mal schauen, wie beten wir denn eigentlich? Streitigkeiten und Konflikte unter uns entstehen oft aus unserer eigenen Selbstsucht, unserem Neid und unserem Verlangen nach weltlichen Dingen. Wir sind unzufrieden und kämpfen darum, aber wir erkennen nicht, dass wir durch Gebet und Hingabe an Gott wahre Erfüllung finden können. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Priorität darin bestehen sollte, Gott über alles zu lieben und uns nicht von den Verlockungen der Welt ablenken zu lassen. Stattdessen sollten wir in Demut vor Gott treten und um das bitten, was wir brauchen, damit unsere Freude vollkommen ist. Ja, ein herausforderndes Kapitel. Zum Schluss habe ich einfach nochmal eine Tabelle euch drangepackt. Wer Lust hat, mehr zu studieren oder auch mal Dinge miteinander zu vergleichen. Es ist sehr interessant, wenn man jetzt Jakobus mal mit der Bergpredigt vergleicht von Jesus im Matthäus-Evangelium, findet man ganz viele Bezüge. Auch die Bergpredigt von Jesus hat ja diesen Weisheitsaspekt unter einem ganz bestimmten Fokus. Also die Bergpredigt ist stark unter dem Fokus des Reiches Gottes. Was gehört zu Gottes Reich? Wie gehen die Dinge vor sich in Gottes Reich? Aber gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele Lebenstipps. Wie lebst du denn jetzt den Lebensstil von Gottes Reich? Und da gibt es wieder die Parallele zu Jakobus. Ja, also das ist sehr schön, da kann man das mal so vergleichen, was sagt zum Beispiel Jesus in der Bergpredigt zu Reichtum, was sagt Jakobus, was sagt, also ihr seht die ganzen Themen, die da drauf sind, Glaube und Werke, wahre Weisheit, Friedensstiften, Freunde der Welt, andere richten über die Schätze, da kann man sowas mal schön vergleichen und dann fällt einem auf, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, natürlich auch viel Jesus gelauscht hat und jetzt eben auf seine Art und Weise wiedergibt, was er da gelernt und vernommen hat. Und genauso könnte man es auch machen, wenn man jetzt, das habe ich ja schon angefangen, das nochmal im Lichte der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes sieht. Genau. Und das Spannende finde ich, wenn man sich jetzt mal so in Jakobus rein vertieft, mir wird einfach so klar, unser Leben spricht. Ja. Also Christsein, schön und gut, sage ich mal, aber letzten Endes, das, was in unserem Leben geschieht, das, was aus unserem Mund rauskommt, das, wie wir leben, das drückt tatsächlich dann Jesus aus. Und das ist ja auch das, was Menschen überzeugt. Jesus hat ja selbst gesagt, an der Liebe zueinander wird man euch erkennen. Ja, also wir verfügen über ein Potenzial der Liebe, was die Welt nicht hat. Wenn wir es schaffen, dass wir das leben und auch rauslassen, dann ist es wahrscheinlich die beste Botschaft, die wir senden können. Ja. Viel besser noch als alle Worte und alles, die müssen natürlich auch sein, damit wir verstehen und Gedanken erneuern können, aber viel besser ist tatsächlich diese Botschaft im Lebensstil. Ja. Und das ist das große Anliegen des Jakobus. Und damit steht er auch in der Tradition vieler christlicher Gruppen. Ne? Das Christentum hat ja immer das Problem, dass es immer so wellenartig verläuft. Ja? Also es gibt immer so Zeiten, wo würde ich auch unsere Zeit so einordnen, wo das Interesse am Glauben nicht so stark ist und wo auch nicht so, wo man nicht so viel Heiligung im Fokus hat. Und dann wird es auch mit der Gesellschaft irgendwann immer schlimmer und dann kommen wir so einen Wendepunkt, dass die Leute merken, oh, so geht's nicht und viele entscheiden sich wieder neu für Gott. Und ich denke, dass auch das ist in unserer Zeit bestimmt schon an vielen Stellen der Fall, dass Leute wieder neu suchen, Orientierung suchen und vielleicht den Sinn des Lebens und Gott wieder einen neuen Fokus bringen. Und dann geht es wieder bergauf mit dem Christentum und dann vielleicht gibt es auch mal eine richtige Erweckung, ne, dass es dann wirklich so mal steil berghoch geht, ne, aber es geht immer so ein bisschen hin und her. Ja. Aber es gibt immer wieder solche Gruppen, die in besonderer Art und Weise nach Heiligung und Christusähnlichkeit sich ausrichten. Es gibt dann so oberflächliches Christentum und es gibt die, die sagen, nee, ich möchte es auch wirklich leben. Ja. Es soll sich irgendwie, das soll nicht nur so Theorie sein oder wie so ein Hobby, sondern das ist ein Lebensstil, ja, ein richtiger Lifestyle sozusagen. Und das ist ein Lifestyle, der nicht von außen kommt. Das ist ja so das Schöne, ich kann zwar in die Kirche gehen, ich suche mir Vorbilder, ich lerne dies und das, aber letzten Endes ist es ein Lebensstil, der aus einer inneren Quelle fließt. Das finde ich ist so spannend. Und es gibt immer wieder Gruppen, die das neu entdecken und wo dann alle irgendwie denken, wow, ne, was tun die hier, was machen die, wenn man die Kirchengeschichte liest, das ist so spannend, ja, dass jetzt die irischen Mönche waren, die immer in Zwölfergruppen aufgebrochen sind, um hier Europa zu missionieren und dann diese ganzen, die haben so lauter so Klöster, die sind irgendwo in so einem Dorf, ja, haben gesagt, hallo, wir sind hier die irischen Mönchen, dann haben die oft mit Hilfe der Dorfbevölkerung so angefangen, so eine Kirche oder Kloster oder sowas zu bauen und dann haben die den Leuten Lesen und Schreiben beigebracht, dann haben die denen Musik beigebracht, dann haben die mit reingenommen in Glauben und das war eigentlich total cool, also die Leute haben da auch unterstützt, weil es war obercool, solche Mönche im Dorf zu haben, ne? Endlich, also die brachten Bildung so und das war ja, die haben auf Ehe verzichtet, die haben den ganzen Tag studiert, die haben gerackert wie verrückt, weil sie diesen Lebensstil leben wollten. Ja. Und so haben die hier Europa mit dem Christentum durchdrungen. Ja, so. Und immer wenn das dann so ein bisschen etabliert ist, dann wird das wieder so ein bisschen oberflächlich. Ja. Dann kommen wir in die neue Bewegung. Franz von Assisi, habt ihr euch mal mit dem beschäftigt? Ein ganz glühender Nachfolger von Jesus, Er hat alles verschenkt, was er hatte, stand dann zum Schluss wohl angeblich tatsächlich nackt da, ne? Also Jesus bei Wort genommen, gibt alles in den Armen, der war so ein reicher Kerl, ne, mit tollen Klamotten und so, und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt Jesus, Lebensstil, alles verschenkt. Und dann lebt er irgendwo im Wald und dann erlebt er die ganze Zeit Gottes Nähe. Und immer mehr Leute folgen ihm nach und es entstehen diese Franziskanerorden. Und bis heute gibt es da drin gute Werte und der Papst, der aktuell dran ist, ist ja auch so einer und macht die Dinge mal ganz anders. Es ist spannend, aber natürlich wird es dann ein Riesenorden und dann wird es auch wieder oberflächlich und nicht jeder lebt so wie Franz von Assisi. Es flacht dann wieder ab. Ne? Und dann kommt immer die Kritik, weil du kannst diesen Lebensstil, der vom Evangelium her so aus dem Inneren fließt, den kannst du nicht eindosen und dann jemand verordnen, weil dann lebt es nicht. Ja? Dann ist es ein äußerer Druck, dann ist es eine Religion, dann hast du dann dein mönchliches oder sonst freikirchliches, sonst was für ein Regelwerk. So muss es sein, so läuft es hier. Dann hast du das Regel. Aber der eigentliche Lebensstil ist etwas, was aus dem Inneren fließt. Ja? Da betont der Jakobus das ja immer so. Auch mit, das muss von innen her fließen. Die Werke kommen von innen her. Das ist das Ding. Und dann ist es spannend. Dann ist es spannend. Und dann zieht es Menschen an. Dann ist es faszinierend. Genau. So, ich hoffe, ihr lasst euch auch inspirieren von dem Jakobus. Ihr verzeiht ihm vielleicht seine drastische Wortwahl, aber ne, wenn wir zum Arzt gehen, da wollen wir auch nicht, dass er sagt, ja, haben wir da so ein kleines Problem, ne, sondern wir wollen ja wissen, was Sache ist. Und so ist es beim Jakobus auch. Der sagt uns ganz klar, was Sache ist. Ja, lasst uns noch beten. Ja, Jesus, wir haben so viel anvertraut bekommen. Jedem Wort, was wir von uns geben, richten wir schon irgendwas aus, sei es Gutes oder Schlechtes. Und wir bringen dir das alles, dass wir Gutes ausrichten können. Das ist irgendwie unser Wunsch. Hilf uns da dabei. Schenk, dass du durch uns fließt, in unsere Worte hinein, in unsere Taten hinein, in unseren Lebensstil hinein. Wir können das gar nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen da dein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes zu. Danke, dass du uns das immer wieder schenkst. Du siehst, wir sind alle Menschen, wir sind von sonst was geprägt worden. Hilf uns da auch wirklich die Gedanken zu erneuern und so zu leben, wie du es möchtest. Danke, dass du für all unsere Sünden am Kreuz gestorben bist und uns gleichzeitig dieses neue Leben geschenkt hast. Zeig uns auch, was morgen und übermorgen und den Rest der Woche, was gute Werke sind, was gut ist, was sich lohnt zu verfolgen, und was wir ablegen sollen. Amen. Vielen Dank. Nächsten Dienstag dann nochmal. Dann kommt der ganze Rest. Ach du meine Güte. Weil ich muss ja nochmal das letzte Kapitel in der Predigt verwursten oder so. Okay. Schönen Abend euch noch. Könnt ihr euch ja noch ein bisschen ermutigen, wenn ihr wollt. Seid ihr so gut drin.